Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und ich will doch gar nicht lange schwätzen, sondern gleich zur Sache kommen. Mein Name ist Andy Scholz, so viel ist klar. Und dies ist die zweite Episode rund um den Book Lounge von Helmut Schweizers Buch Handlungen, das im Mai im Spectre Book Verlag gerade erschienen ist. Und zudem ist in der Galerie Rupert Farb in Düsseldorf am 22. Mai 2026 ein Podiumsgespräch gegeben hat. Wir hören gleich Steffen Siegel, dann Luis Luciga und Jan Wenzel und natürlich ganz, ganz viel von Helmut Schweizer. Ein kleiner Hinweis noch, es sind zurzeit 3 Ausstellungen von Helmut in NRW zu sehen und zwar noch bis zum 6. Juni in der Galerie 52 der Universität der Künste in Essen, noch bis zum 13. Juni im Schloss Benrath in Düsseldorf und noch bis zum 13. Juni in der Galerie Farb in Düsseldorf-Flingern. Viel Spaß jetzt beim Weiterhören des Gesprächs. Wir hören zunächst Steffen Siegel und dann Luis Luciga.
Es ist vor allem so, wir sind ja hier mit einer technischen Schwierigkeit konfrontiert gewesen, nämlich dass Helmut Schweizer schwarz-weiße und farbige Motive miteinander mischt. Also nicht in den einzelnen Gruppen, aber in den es gibt entweder farbige oder schwarz-weiße. Und bei den farbigen haben uns zum Teil die Vorlagen gefehlt. Und es ist eben so, die Bilder sind in den 70ern entstanden und Sie wissen, Farbfotografie ist besonders heikel. Die kippt irgendwie farblich um und zwar alles... Ist ja auch so ein Motiv des Buches, ein bisschen farbstichig, so wie hier, ne? Das Magenta dringt dann so vor und dann war tatsächlich das Problem, dass im Lauf des Prozesses uns Vorlagen gefehlt haben, ne? Ich glaube, dazu sollten wir noch was sagen, denn Helmut Schweizers Archiv wurde immer größer im Lauf des Prozesses und es zauberten sich immer mehr Sachen hervor.
Ja, also gerade, ich glaube, es ging um die selbst, die auch als erstes im Buch auftauchen. Und zwar, ich glaube, es war da eigentlich andersrum. Wir hatten die Vorlagen, aber die Negative fehlten. Und das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Dann tauchten die Negative auf, aber in Schwarz-Weiß, was auch ein bisschen eigenartig war. Und Helmut korrigierte dann aber, dass die in Farbe auf jeden Fall irgendwo zu finden sein müssten. Und ich habe ja das Archiv dann auch öfters auch in Bezug auf andere Reihen, andere Handlungen durchwälzt. Das gab auch durchaus eine Struktur, die du ja für mich hinterlassen hattest, die ich aber auch erstmal verstehen musste. Und ja, mit der Zeit fanden sich dann die Negative entweder in Essen oder dann doch bei dir. Und es hat dann aber alles seinen Weg zu uns gefunden. Und ja, am Ende, glaube ich, haben wir eigentlich keins mehr vermisst.
Es war tatsächlich so, dass es eher umgekehrt war, gar nicht so sehr vermissen. Das stimmt. Ich glaube, ich habe ja von der Briefmarkensammlung gesprochen. Aber dann hat Helmut Schweizer was sehr Heikles gesagt, weil es waren Leitzordner, große, alte, auch in die Jahre gekommene Leitzordner, randvoll mit Negativen, mit Kontaktprints, mit ganz vielen Anmerkungen, das nehmen, das nicht nehmen. Und das war natürlich einerseits hilfreich, andererseits viel Information. Und dann hat Helmut relativ am Anfang des Projekts gesagt, und wenn ihr findet, dass in diesem Material noch mehr Handlungen drinstecken, machen wir die. Sucht die euch aus, bestimmt mal, erweitert mal und so. Und da wusste ich sofort, wenn wir das anfangen, werden wir nie fertig. Wir müssen uns zunächst mal an das halten, was in den 70ern von dir gesetzt wurde. Aber es ist ganz sicher so, wir hätten noch zweimal so ein Buch machen können mit weiterem Material. Ne? Warum hast du das gesagt? Es ist immerhin ein Werk, das ja auch von dir seinerzeit so definiert wurde. Du hast es viel fluider aufgefasst. Mikro, bitte.
Ich habe ja vorher eigentlich schon, ich könnte auch dazu sagen, pädagogisch oder lebenspraktisch oder geistig, spirituell motivierend als eine Bewegung von mir versucht einzubringen. Das heißt, ich hätte es ganz spannend gefunden, wenn ihr so gestalterisch quasi das Werk mit erweitert hättet. Und ich habe ja auch zu dir gestern gesagt oder erst geschrieben, ich fände es nicht schlecht, wenn du in deinem Seminar heute sagst oder gestern Abend bei der Eröffnung, zu den Studenten sollen wir zum 80. einfach quasi entweder meine Handlungen weiterführen und mir in Instagram den Post schicken von ihrem eigenen Foto, was auf meinem basiert und das einfach die Geschichte weitererzählt. Oder ganz eigene Handlungen mir schicken. Mir geht es um Bewegung in der Welt und um das Mitnehmen. Das eine ist ja mir gestern Abend in einem Gespräch stark klar geworden. Wir sind von Bildern, die dich fasziniert haben, die du als Bild gesehen hast, nicht als Abbildung. Du hast vorher auch schon bestimmt irgendwo in irgendwelchen Büchern über die Kunstfotografie der 70er und 80er Jahre in kleinen irgendwelche Reproduktionen gesehen. Aber angesprochen hat dich eigentlich das Bild. Und wir sind vom Bild zum Buch gekommen. Wir sehen jetzt, das Buch hat auch seine eigenen Kräfte und Power. Aber gestern Abend habe ich dann gedacht, als ich mich so umschaute und eure Neuproduktionen sah, die nicht einfach quasi eine Schärfung durch Digitalisierung des vorgefundenen Materials sind, sondern dadurch, dass wir sehr lange auch mit den Bildgestaltern dran gearbeitet haben, echt sind. Es sind echte Bilder, auch wenn ich sie nicht ausgedruckt habe. Die jungen Menschen, die Studenten, die das vor uns produziert haben, haben mich verstanden in den Bildern. Das habe ich gesehen. Und die Frage ist natürlich jetzt wieder, wie kommt man eigentlich wieder vom Buch zum Bild? Also das, was wir jetzt quasi gewonnen haben, diese neuen Dateien, die müssen wir benutzen, um die Welt, die in den Bildern ist, weiter zu transportieren. Und das tun Bilder. Und dazu drei Beispiele. Rückwärts, 1987, besuchte mich Christian Boltanski, der hatte eine Ausstellung hier im Kunstverein, kam nach Hause zu mir und dann erzählte ich ihm irgendwie, dass im Ludwig-Museum eine Ausstellung ist, vom Landschaftsbild zur Spurensicherung. Und ich wusste, dass er auf der Einladung bekommen stand mein Name drauf, aber nicht was. Und auch nicht keinen Katalog gesehen, nichts. Dann fuhr ich mit Annette Messaché und mit Christian Boltanski nach Köln mit meinem Auto und gingen in die Ausstellung. Und dann kamen wir an meine Wand und das waren einfach gedruckte Offset-Drucke aus der Griffel-Kunstedition 1975. Und ich war richtig sauer und sag mal, es ist so ein reiches Museum und dann kaufen die diese 40 Markblätter bei der Griffel-Kunst und stellen das aus, anstatt sie zu mir nach Düsseldorf kommen und Originale, die ich noch hatte, kaufen. Also was ist das für eine Haltung auch gegenüber mir? Ich sagte, Christian, deine Fotos von damals, deine Farbfotos, wie meine auch, die sind doch gar nichts mehr wert. Das taugt doch gar nichts mehr. Das ist doch nicht mehr gar nicht das Foto, was du mal abgegeben hast. Es ist doch diese ganzen Fotos der frühen 70er, die Farbfotos, sind da alle verschossen. Das ist doch ganz toll. Das ist doch noch die Originalfarbigkeit. Diese Offset-Drucke, die halten ewig. Also, Beispiel dafür, dass das Bild selber das Überzeugende ist oder das Wichtige ist. Anderes Beispiel. Gestern Abend traf ich Tim Rautert und er kam in unserem Gespräch darauf, dass es so eine AQ-Zeitschrift mal gab, Anfang, Mitte der 70er, wo Fotokünstler aus der ganzen Welt Arbeiten abgeliefert haben für. Und er erzählte das so und er sagt, da waren wir damals zusammen drin, Tim Rautert und ich. Da lernten wir uns quasi über diese Zeitschrift kennen. Und dann sage ich, ja, ich war dann 76 mit französischen Künstlerinnen in New York, in deren Ausstellung. Und dann gingen wir abends in eine Bar und da standen so die Minimalisten rum, die man so kennt heute. Und wir kamen ins Gespräch, es gab viel Alkohol. Und dann irgendwie sprach mich einer an und wir kamen irgendwie auf Deutschland und dann auf diese Zeitschrift. Und dann sag ich, ja, da habe ich in einer Serie drin gehabt und so leicht angetippt, wie diese Handlungen aussehen. Und dann sagt der sofort ganz, ganz großartig, hat mich total fasziniert, es war John Baldessari. Zurück 1972, eine kleine Galerie in Karlsruhe, die aber Josef Beuys, Gerhard Richter, Palermo, Rothenbeck, aber auch Brotas ausstellte. Ich kam dann beim Hängen zu Brotas und habe irgendwie noch ein bisschen geholfen. Und dann waren wir fertig. Und das war ein Mann, der für andere Künstler auch ein Auge hatte und ein Ohr, sagte sofort, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles? Da stand eine Rotweinflasche vom Abend vorher, hat sie sofort auf ein Glas eingeschenkt. Und als es getrunken war, während er es trank, guckte er immer auf die am Boden stehenden Pappen. So wie diese Handlungen da hinten, aber halt ohne Rahmen, standen an der Wand. Und da gab es eine Serie, wo ich auf eine schwarz-weiße Serie, eine ganz frühe, wo ich auf einen Ast stehe und dann ist der Ast weg und ich stehe nur auf dem Stumpf am Stamm. Dann guckt er da immer wieder drauf und auf die anderen Bilder und dann sagt er, mais ça, c'est vraiment la métaphysique. Très bien. Nahm zwei Würfel vom Tisch. Ich hatte so einen Würfelbecher, so ein Leder und da waren Würfel, nahm zwei Würfel, steckte die Jackentasche. Ich guckte ihn komisch an, weil ich dachte, leicht übergriffig. Dann griff er in seine Jackentasche, zog eines dieser berühmten Täfelchen aus, die er immer bemalt hat in der Zeit. Vielleicht kennen Sie das, diese magischen Täfelchen. Er hatte wirklich ein blankes noch in der Tasche, zog es raus, schrieb drauf, amicalement à mon ami Helmut, Schweizer, 72. Das habe ich immer noch. Und da weiß ich auch, das ist das Bild. Hätte ich dem so einen Katalog gegeben, wäre diese Begegnung nicht so abgelaufen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass aus diesem Material, was notwendig war zu gewinnen, aus meinen alten Fotos von 72, dieses Buch produziert werde, dass aus diesem Material nochmal etwas wächst, was vielleicht sich auch nochmal übers Bild verbreitet. Es mag ja jetzt gut sein, dass dieses Buch so toll ist, dass alle Museumsbibliotheken es bestellen, mag sein, ist wunderbar, aber erst wenn in den Museen auch diese Bilder real faszinieren können, wird wirklich etwas passieren, für das ich irgendwie stehe und für das ich auch gearbeitet habe.
Je länger ich dir zuhöre, umso mehr frage ich mich, ob das nicht ein Risiko ist, dieses Buch, das wir hier gemacht haben. Ich würde das auch gerne den Verleger fragen, euch beide. Es ist ja ein bisschen wie ein Maggi-Würfel-Lutschen hier. Ne? Es ist eigentlich zu intensiv, es ist zu viel, was wir hier gemacht haben. Denn jede einzelne Handlung, hier drüben hängt zwei, hier drüben hängt eine, mit der kann man sich sehr lange auseinandersetzen. Hier haben wir jetzt nicht alle, ich habe schon gesagt, das Werk ist auf eine bestimmte Weise nicht grenzenlos, aber die Grenzen sind schwimmend. Wir haben uns jetzt auf die Werke geeinigt, die auch schon seinerzeit klar formuliert waren. Aber man könnte ja auch sagen, eigentlich ist das hier eine Überwältigung, die wir hier machen. Es ist zu viel. Oder sehe ich es falsch?
Das Gute beim Buch ist ja, dass du blättern kannst und damit selbst das Tempo deiner Erfahrung bestimmen kannst. Also du kannst ja auch sagen, jeden Tag gucke ich mir nur eine Seite an. Und insofern glaube ich, das ist jetzt nicht der Maggi-Würfel.
Ja, wir sind gestern mit Helmut durch die Ausstellung gelaufen, hat er auch gesagt, ja, und jetzt, das ist jetzt das Buch und hier ist die Ausstellung und jetzt müssen wir eigentlich als nächsten Schritt wieder noch werkförmig werden, ne? Wie so eine Kassette zum Beispiel, die dann auch wieder ins große Format geht. Was ich so interessant finde, ist tatsächlich die Frage, wie begegnen wir eigentlich Kunstwerken? Wir haben es jetzt hier mit einer Werkgruppe zu tun, die ist eben, wie gesagt, ungefähr 50 Jahre alt. Und viele von Ihnen werden ja wissen, dass Helmut Schweizer ein großer Instagrammer ist und sehr aktiv auf den Social Media sich betätigt, auch sehr, sehr charmant. Und das ist ja, und du hast jetzt, zunächst war es bei mir so eine Sorge, im Laufe der letzten ein, zwei Jahre wurden immer so Handlungen auf Instagram so rausgepustet, kommentarlos. Ich habe mich gefragt, was müssen die Leute denken, was macht er da? Mir war schon klar, es ist in Vorbereitung auf den Book Launch, den wir jetzt hier machen, aber es war ja so, es blieb ja so für sich zunächst. Ne? Und wir können jetzt tatsächlich darüber reden, wo begegnen wir eigentlich Werken? Hier an der Wand, im Buch, auf dem Screen. Und es ist ja offenkundig so, dass diese Handlungen sehr unterschiedliche Rahmungen vertragen. Es kann ein Buch sein, es kann ein Frame an der Wand sein.
Ich würde auch noch mal sozusagen einen zweiten Anlauf auf deine Frage nehmen. Ich bin im Moment gerade dabei, eine große Monographie zu Gabriele Stötzer zusammenzustellen. Und da ist mir auch noch mal klar geworden, und das gilt genauso hier, dass so ein Buch, was einen Überblick gibt, was wirklich sozusagen alles zeigt, auch eine andere Art und Weise ist, eine Imagination zu schaffen. Dass man ein Werk versteht in seinem Bogen, in seinem Entstehen. Und das ist in dem Moment, wo du immer nur Teile hast, hast du nicht diese Imagination, die einem nochmal anders das zeigt, was eben nicht ein Bild ist, sondern was das Werk ist. Was auch eine Ansammlung von verschiedenen Bildern ist, von verschiedenen Anläufen, von einer Bewegung, die einen Ausgangspunkt hat, die dann aber eben auch ihre eigene Dynamik entfaltet. Und insofern ist es schon gerade auch bei Büchern, die diesen großen Bogen gehen, etwas, was uns als Betrachtern nochmal anders einen Zugang auch gibt, weil wir einmal die Möglichkeit haben, eben den großen Bogen auch zur Kenntnis zu nehmen. Ja.
Ich würde auch sagen, und hier kommt Joscha als ein Mitkünstler oder ein Mitgestalter unbedingt mit ins Spiel. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in einer Galerie und Sie sollen selbstverständlich heute Abend, nicht wahr, Rupert, die Ausstellung ausverkaufen und alles mitnehmen, was Ihnen, also nicht mitnehmen, aber schon mal reservieren für später und bezahlen, klar. Aber wir wissen auch, dass dieser Gestus in eine Galerie gehen und sich so ein Frame kaufen, macht man nicht jeden Tag. Ne? Und das können wir auch nicht jeden Tag, fast alle von uns. Und ich sage immer meinen Studierenden, sie mögen keine Kunstwerke für 10 oder 15 oder auch nur 1.000 Euro jeden Tag so sammeln können. Das geht nicht, das übersteigt unsere Kapazitäten. Aber was sie sehr wohl machen können, ist, sie können sich eine künstlerisch ambitionierte Fotosammlung anlegen, indem sie Bücher kaufen. Und das macht man auch nicht jeden Tag, auch nicht dieses Buch kann man sich jeden Tag vielleicht kaufen, aber so einmal im Monat, wenn man richtig gut drauf ist und ein bisschen mehr Geld hat, einmal in der Woche. Wenn man das durchhält, ein paar Jahre, hat man eine ziemlich exquisite und auf ein selbst zeigende Sammlung, weil man ja selber entscheidet, was man hineinnimmt. Und da würde ich sagen, ist es dann eben doch, also besitzt so ein Werk, wie wir es jetzt hier machen, auch für das Werk, das du davon abgehoben hast, als es darum ging, dann wirklich wieder mit den Bildern im Rahmen umzugehen, seine ganz eigene Bedeutung.
Also ich denke natürlich, dass so ein Buch auch quasi ein Fliegenfänger ist. Also das hat doch viel Leim. Und der junge Kunsthistoriker, also der schon ein bisschen informiert ist und der auf dieses Buch stößt, der wird, also wenn er nicht irgendwie verklemmt ist, irgendwie mal fragen, wo kann man das sowas mal im Original sehen? Und es gab gerade in Instagram eine wunderbare Werbung der Staatsgalerie Stuttgart für ihre Dürer. Ich weiß nicht, ob das jemand außer mir gesehen hat. Die haben eine ganz große Dürer-Grafik-Sammlung in Stuttgart und machen jetzt in Instagram Werbung, zeigen diese schönsten Blätter und sagen, sie können jeden Donnerstag kommen und sie ohne Anmeldung diese Bilder in dem und dem Kabinett der Staatsgalerie immer anschauen. Wenn jetzt also ich den Leuten auch erzählen könnte, zumindest in Stuttgart, sie könnten in der Staatsgalerie, die bestimmt 20 Handlungen von mir besitzt, die besichtigen, dann könnte dieses Buch eventuell quasi diese Attraktion haben, dass man den Hintern hochkriegt und mal in die Staatsgalerie geht, wenn man irgendwie an der Uni Tübingen Kunstgeschichte studiert und mal in Stuttgart sowieso zum Zahnarzt muss, dass man dann auch sich anmeldet oder vorbeigeht und sich diese Schweizer mal im Original anguckt. Also dieses Buch hat eine Kraft vielleicht, hoffe ich, dass das, was jetzt schon vorhanden ist, mehr gesehen wird und dass die Leute Interesse es haben zu sehen, oder aber, dass irgendwelche Verleger von Fotokassetten oder Ähnlichem, wenn es sowas gibt, auf mich zukommen und sagen, wir machen da mal was zusammen und gucken, dass das in den grafischen Sammlungen sich besser streut. Und eure Blätter, die ihr gemacht habt, sind absolut top. Die unterschreibe ich sofort, signiere ich sofort als authentische Arbeiten von mir, auch wenn sie nicht 1970 abgezogen sind. Die haben eine Wertigkeit, die authentisch ist. Und wenn sich das mal ein bisschen besser noch verteilt, dann entsteht so eine Interaktion, hoffe ich, zwischen diesem tollen Buch und vielleicht wirklich den Werken, also die einen wirklich betreffen dann, die einen vielleicht auch wirklich bewegen und nicht nur informieren über das, was ich gemacht habe.
Ich glaube, derjenige im Raum, der es am genauesten vergleichen kann, ist Louis, der all dieses, man kann ja wirklich sagen, Vintage-Material, das bei uns jetzt gerade noch gut verschlossen in einem Raum in der Folkwang-Universität liegt, gesehen hat, der sich aber auch für das Printen der Ausstellung, die wir gestern eröffnet haben, zuständig war, zusammen mit unserem Laborteam. Mich würde das wirklich reizen, zu fragen, dein Blick auf dieses Material. Wir zeigen ganz neue Prints, die Helmut jetzt auch noch signieren wird, wie ich gerade gelernt habe. Das ist eine gute Nachricht. Und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Ich war dann auch ein bisschen dabei, Farbabgleich und so weiter, dass es nicht einfach nur so hingedruckt ist, sondern wirklich Werke sind, die wir guten Gewissens, auch wenn klar ist, es sind ganz neu produzierte Sachen, zeigen können. Und dann, du hast ja die allerfrühesten Versionen auch gesehen. Kannst du Unterschiede geltend machen, wo du sagst, also das interessiert dich mehr als das? Oder ist es nicht so wichtig, weil Andi Scholz hat gerade schon sehr heftig genickt, denn in der Tat, man kann ja zunächst einmal sagen, Fotografie ist ein reproduktives Medium und dieser ganze Vintage-Begriff, das ist auch ein bisschen lästig, ne, weil wir uns so sehr auf sowas kapriziert haben, das hat was mit dem Kunstmarkt natürlich zu tun, sollte ich vielleicht nicht so laut hier sagen in einer Galerie, aber wir haben es mit so einer sehr starken Emphase für das Alte zu tun und das Neue ist nicht so viel wert, angeblich.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem so viel hinzufügen kann, aber das war auf jeden Fall viele Gedanken, die da mit reingeflossen sind, als es dann zu dieser Frage kam, wie reproduzieren wir das jetzt? Wir hatten natürlich viele Vorlagen, die du uns gegeben hattest, oder auch hier, was hier ja auch hing, schon manchmal in der Galerie von den Handlungen. Nun war aber eigentlich dann jetzt in der letzten Phase der größte Vergleich ja schon das Buch dann eigentlich. Und ich glaube, da wisst ihr beiden mehr, aber die Bilder haben ja schon noch eine eigene Farbigkeit bekommen in dem Buch und heben sich auch von den Vintage-Prints ab in ihrem, wie sie wirken, und haben irgendwie so eine eigene Form auch gefunden. Und das war uns auf jeden Fall wichtig, dass wir das natürlich diesem Zeitgeist irgendwie anschließen. Und haben deshalb dem angepasst. Es war aber schon auf jeden Fall eigenartig, jetzt diese Arbeiten zu drucken, weil die ja dieses Alter haben. Und wir haben gestern, glaube ich, dann im Gespräch festgestellt, dass du, Helmut, in einem ähnlichen Alter warst wie ich, als du diese Arbeiten gemacht hast. Und es war dann so ein ganz dieser Loop hat sich dann irgendwie geschlossen, dass man selber dann in diesem universitären Setting dann wieder diese Bilder ausgibt und dann all meine Kommilitonen dann auch damit konfrontiert werden. Und man irgendwie diese Arbeit aus der Zeit mit den Hintergründen, mit der du sie gemacht hast, dann so in dieses Jetzt holst. Und da dann vielleicht auch ein bisschen das in Ansätzen passiert ist, was du dir wünschst, dass sich dieser Ball oder dass das so weiter ins Rollen kommt, auch im Hinblick auf irgendwie die Themen, die da vielleicht drin schlummern oder die du damit verarbeitet hast. Wir kamen dann auch zu diesen Umweltfragen, was sich ja auch in diesem Werk so birgt oder die, ich muss immer an die Hand denken oder an die Hände, die eigentlich fast jeder Arbeit auftauchen und Kontrolle ausüben oder verändern, zerstören. Das variiert ja auch. Aber da dann man irgendwie sehr gut anschließen konnte an eigene Überlegungen oder andere Arbeiten, die man ja auch in diesem Haus tagtäglicher sieht und mit denen man selber zu tun hat.
Wir haben noch eine kleine Fliegenfänger, weil du ja von Fliegenfängerei gesprochen hast, das klebt für unsere Studierenden gemacht, weil es gibt diese wunderbare Serie hier, in selbst so hochformatig ist. Eine der wenigen, die in der Folge hochformatig ist, die allermeisten sind im Querformat. Und da haben wir uns gesagt, na gut, wir haben ein Treppenhaus bei uns, einen großen Lichthof mit drei großen metallischen Wangen, an denen die so verblendet sind. Und es gibt einen wunderbaren weiten Blick. Also machen wir jetzt dreimal diese Porträts so groß, wie das sonst nur Thomas Ruff gemacht hätte, und hängen die über das gesamte Haus. Und wenn man reinkommt, das Erste, was man sieht, ist eine riesige Handlungsfolge. Da haben wir die Arbeit natürlich sehr respektlos einfach aufgepustet. Das ist ja bei dir in diesem Werk sonst gar nicht der Fall. Aber ich glaube, es ist ein interessanter Effekt, weil es geht immer um die Vergegenwärtigung, ne? Dass wir eben nicht antiquarisch arbeiten, sondern wirklich schauen, wie können wir heute diesem Werk begegnen.
Ein Aspekt. Ich habe gestern Abend erzählt, diese Epoche bei mir, das Jahr 68 mit Lothar Baumgarten, wo wir so Festlegungen machten für die eigene Vision der Werkentwicklung oder wohin wollen wir. Und da war ein wesentliches Charakteristikum, was sich durchzog, war das Ephemere. Also kein Ölbild, sondern Fotografie. Zum Beispiel. Also das war nicht einfach, weil es Fotografie gab, sondern weil wir etwas machen wollten, was nicht Wandaktie werden könnte. Und die andere Seite ist natürlich, dass im Laufe der Zeit man dann merkt, dass Dinge doch eine Wertigkeit haben, dass sie vielleicht doch in irgendeiner anderen Form haltbar werden. Und wenn Sie nach Benrath gehen, dann sehen Sie einen Kasten aus Holz und da ist ein dreieckiges, dreidimensionales Folienelement drin. Ich nenne es Berg, das steht auch in dem Kasten drin mit Bleistift Berg und da steht dieses Folienobjekt drin, was mit einer fluoreszierenden, uraninhaltigen Lösung gefüllt ist. Und darüber hängt ein anderes, was so nierenförmig ist und da steht Wolke dran. Das, was dort hängt, ist, sagen wir mal, das von zweien, die ich weiß, übrig gebliebenen Skulpturenkästen, von denen ich mal 25 gemacht habe. Und diese Dinge, die da drin sind, die sind 1969 im Kunstverein Hannover für eine große Landschaft eingesetzt gewesen. Diese Dinge sind einfach zerbrechlich, zerfallen, brauchen sehr viel Hilfe und Vorsorge, wenn man sie transportiert, etc. etc. Und 1969, sagte ich, sind die Elemente da drin sind entstanden. Dann war ich irgendwann an einem Punkt, dass ich dachte, diese Setzung Stickstoff, Wolke, stickstoffhaltig, unten quasi uranhaltig, also der Berg, dieses Bild für die Bedrohung der Welt im Inneren, die wollte ich dann doch als Bild vielleicht und nicht nur als ein Foto von dem Objektkasten festhalten, fuhr nach Venedig und hatte vor Kollegen gefragt, die schon mal mit Glas gearbeitet haben, wie Raimund Kummer, wen gibt's in Venedig, da könnten wir es machen. Und dann landete ich eigentlich beim besten Hohlglasbläser, den es damals in Venedig gab. Es war sehr schwierig, einen Termin zu bekommen. Und ich saß dann irgendwann vor diesem Michelangelo der Glaskunst und er sagte, irgendwie was machen. Und dann zeichnete ich mit einer Kreide auf seinen Metallhocker ein Dreieck, Berg und darüber eine Wolke. Und dann zog ich ein Foto aus der Tasche von diesem Kunststoffobjekt und zeigte ihm das auch. Und das bitte in Glas und gab so Maße vor. Guckte mich groß an und dann kam der Sohn und holte mich wieder ab und dann besprach ich mit dem, dass er mich anruft, wenn es einen Termin gibt, weil anscheinend hätte er Nein gesagt, dann hätte er mir gar nicht mehr geredet. Es war ein Jahr und es war ein bisschen so, hatte ich den Eindruck, dass wie wenn ich als 15-jähriger Pimp vor Picasso getreten wäre und hätte gesagt, zeichnen Sie mir eine Wolke oder so. Also es war in dem, was der Mann machte, der konnte so hohe Adler für amerikanische Banken quasi ohne Form blasen. Also nur mit Zange, Gewicht, Schwerkraft und 6 Öfen. Das heißt, ich habe dann das Glück gehabt, dass er mich irgendwie mochte und das Werk wurde dann in Glas realisiert, hängt in Benrath jetzt in der alten Folienversion und in dieser Glasversion. Wenn man das Glas nicht runterwirft, kann man die Flüssigkeiten da drin immer wiederholen. Die Chemie, die da verwendet ist, ist so, dass er auch noch in 1000 und in 10.000 Jahren anmischbar ist. Und das Glas kann man wunderbar reinigen, falls da irgendwelche Niederschläge... Also ich habe jetzt was hinterlassen, was ein Bild ist, auch noch für andere in der Zukunft, was meinem Entwurf entspricht. Da hat man ja manchmal Sehnsucht danach. Auch wenn man eigentlich sagt, alles soll vergänglich sein und nichts soll diesem Kapitalgewinn der anderen dienen, sondern irgendwann sich in die Vergangenheit versenken. Und so ist das jetzt mit diesen Fotos für mich auch. Ich habe nicht gewusst, bis wir zusammengearbeitet haben, dass die diese Tragfähigkeit haben, die ich von dir höre und auch von anderen dann in der Zwischenzeit immer wieder, wo ich erzähle, dass wir das gemacht haben oder machen. Und das hat auch bei mir selber natürlich gewirkt und ich bin der Überzeugung, dass das für das, was ich hinterlasse, wesentliche Setzungen sind. Und ich wäre glücklich, wenn zu dem Buch tatsächlich, und wenn es nur 10 oder 20 oder 30 oder gar alle Blätter wären, in einer Form realisiert würden, die ich signieren kann und die man in der Welt verteilen kann, sodass man wieder einfach sieht, was so ein 25-jähriger Künstler in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts für kleine Setzungen zur Menschheit und ihren Gedanken über die Welt und wie sie sie gestalten, verändern können, abgeliefert haben. So.
Ja, ich danke dir, Helmut, sehr, dass ich dabei sein konnte und hier das Gespräch in meinem Podcast verwenden durfte. Danke an Oliver Sascha Rogow für den Ton vor Ort. Danke an Steffen Siegel, Ljoscha Kritzkuk, Luis Lusiga und Jan Wenzel für die Beiträge. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum 80. Geburtstag, lieber Helmut. Und mich zumindest fasziniert deine Arbeit nach wie vor. Und ich bin da ganz bei dir, was das Original, das heute und gestern anbelangt. Danke dir. Wie gesagt, schaut noch einmal vorbei. Es sind zurzeit 3 Ausstellungen von Helmut Schweizer in NRW zu sehen. Und zwar noch bis zum 6. Juni in der Galerie 52 der Universität der Künste in Essen. Noch bis zum 13. Juni in der Galerie Farb in Düsseldorf Flingern und noch bis zum 28. Juni im Schloss Benrath in Düsseldorf. Apropos Fotobuch, wer noch Bücher einreichen möchte, wir haben die Frist verlängert. Das Formular ist noch bis zum 30. Juni online unter deutscherfotobuchpreis.de. Und apropos Steffen Siegel, wir haben eine sehr schöne Kategorie für das Schreiben über fotografische Bilder ins Leben gerufen, nämlich die Kategorie Fototheorie und Essayistik. Der erste und einzige Preis, wenn ich da richtig informiert bin, in dieser Form und in diesem Format. Und ganz interessant an dieser Stelle natürlich auch das Paketangebot für viele Einreicher. All das findet ihr in den Informationen in den Shownotes und ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Überall, wo es gute Podcasts gibt. Schreibe uns eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. www.vermissen.de